Amen. Amen dazu. Wie Christian gerade schon angekündigt hat, ist heute der Beginn einer neuen Predigtreihe. Und da geht es hauptsächlich um das Miteinander von Mann und Frau. Das heißt, wir werden uns nicht so sehr darauf konzentrieren, also Mann und Frau miteinander vergleichen und zu schauen, was kann der eine besser oder die andere oder was sind so die tiefsten Bedürfnisse des einen oder des anderen, sondern wir wollen mehr so den Fokus drauf legen, wie wir uns gut ergänzen können, wie wir gemeinsam diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat für diese Welt, aber auch für die Gemeinde, wie wir das gemeinsam gut hinkriegen. Und der Schwerpunkt ist, dass wir so voneinander und miteinander lernen wollen, dass wir auch zuhören wollen. Zwei Predigten in der Reihe werden keine klassischen Predigten sein, sondern da wird Matthias verschiedene Frauen interviewen und die fragen, was sie an Männer schätzen. Und er wird einige Männer interviewen und die sagen mal, was sie so an Frauen schätzen. Und nächste Woche predigt eine Kollegin von mir, Heike Brand, Pastorin in der Gemeinde in Lüneburg, und die wird auch mit diesem Schwerpunkt wie sie als Pastorin, als Single eben das reinbringt ins Reich Gottes ergänzend und was ihr Auftrag so ist. Das ist so das, was uns die nächsten Wochen erwarten wird, und da freue ich mich schon drauf. Und meine Predigt heute ist wirklich so eine ganz grundlegende, dass ich mal so einen biblischen Rahmen aufspanne, in dem wir diese Themen betrachten wollen. Und da muss ich natürlich einleitend wieder so ein Disclaimer vorschieben, und zwar, wir sind nicht naiv, das heißt, wir wissen, dieses Thema ist hochkomplex und hat sehr viele Tretminen, und wenn man das eine dann nicht beachtet, dann kann das sehr schnell sehr schwierig, sehr unsensibel und so weiter werden. Ich hatte selber relativ früh eine Erfahrung, ich habe das erste Studium, habe ich ja Psychologie studiert, und das war 1992 mein alles erstes Seminar, was ich überhaupt in der Uni halten musste, war an einem Seminar über Geschlechtsstereotypen. Und ich musste einfach aus meiner Sicht relativ langweilig einfach Ergebnisse der kognitiven Grundlagenforschung vorstellen und einfach sagen, wo auf so ganz elementarer Weise Männer und Frauen sich so nach der Forschung irgendwie unterscheiden. Zum Beispiel bei so Dingen wie, wer ist sprachbegabter, Männer oder Frauen, oder wer hat ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Also aus meiner Sicht eher ein bisschen langweilig und harmlos. Und ich stelle dann so die Ergebnisse vor. Und dann gab es so eine Diskussion, das eine Wort gibt das andere, und das ganze Seminar ist mir völlig um die Ohren geflogen, weil sich meine Mitstudenten und Mitstudentinnen fürchterlich aufgeregt haben über gewisse Dinge. Und genau, und da habe ich dann schon gemerkt, ich bin vor ein paar Jahren, davor bin ich Christ geworden, und habe so gemerkt, dass meine Identität oder was mir Wert macht, natürlich erstmal überhaupt als Mensch und als Kind Gottes, aber auch als Mann, das wird jetzt nicht groß beeinträchtigt davon, wer sprachbegabter ist oder wer ein besser räumliches Vorstellungsvermögen hat. Aber das war bei meinen Studenten anscheinend eben noch nicht so angekommen. Jetzt sind wir aber schon 30 Jahre weiter, und da haben wir jetzt nicht nur einen Weltfrauentag, sondern wir haben natürlich ein ganz anderes Ausmaß von Infragestellung des ganzen Konzeptes überhaupt von Mann und Frau. Wäre die Welt nicht eine bessere, wenn wir das ganz aufhören würden, diese Unterscheidung, da kommen die ganzen Gender-Theorien, aber auch diese Herausforderung von Transsexualität, Intersexualität und so. Und genau, und wir wissen, das sind eigene Themen, das sind eigene Not, eigene Herausforderungen. Wir haben ja auch das letzte Mal bei Theo Connect genau darüber gesprochen, über diese Thematik. Machen wir wahrscheinlich nochmal. Und nur um zu sagen, diese Themen haben wir auf dem Schirm, die bearbeiten wir auch in der Gemeinde, aber jetzt eben nicht in dieser Predigt. Genau, das würde einfach den Rahmen sprengen und das vielleicht so einleitend. Genau, damit ihr euch nicht wundert, warum ich das nicht häufiger erwähne, dass es in manchen Dingen doch noch ein bisschen komplizierter ist, ist uns klar. Nichtsdestotrotz möchte ich erstmal ein Fundament legen, und möchte tatsächlich Mann und Frau unter der Überschrift in Ergänzung oder zur Ergänzung geschaffen. So wollen wir uns das angucken, und zwar mit 5 Unterüberschriften, und die fangen alle mit G an, damit ihr euch die besser merken könnt. Okay? Das ist gut, das Thema ist gleichwertig, gemeinsam, getroffen und gottesfürchtig. Und wenn wir das leben können, dann kriegen wir das auch mit diesem schwierigen Thema mit Gottes Hilfe hin. Fangen wir an am Anfang. Gut. Also, wir gehen ganz nach vorne in den Schöpfungsbericht und 1. Kapitel der Bibel, Alte Testament, 2 Verse aus 1. Mose 1, Verse 27 und 31. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Dieses komplexe und spannungsgeladene Thema beginnt mit einer sehr einfachen, aber doch mit einer sehr tiefen und herausfordernden Wahrheit. Erstens, Gott hat entschieden, dass es Männer und Frauen gibt, und es ist gut so. Es gibt ja viele Gruppierungen und Bewegungen, die davon überzeugt sind, dass das Leben auf dieser Welt besser wäre, wenn es zum Beispiel keine Männer gäbe oder wenn es keine Frauen gäbe. Oder was die meisten Leute dann meinen ist, dass es nur so einen bestimmten Typus von Mann gibt oder eine bestimmte Art von Frauen. Mit der können wir ganz gut leben, mit den anderen aber nicht. Und als Christen vom Schöpfungsbericht her müssen wir dem gleich entgegenstehen sein. Nein, so ist das nicht gedacht. Es ist gut, dass es Männer und Frauen gibt, und zwar, und das ist wichtig, in der ganzen Unterschiedlichkeit und Vielfalt, die Gottes Schöpfung auch sonst liefert. Es gibt ja auch nicht nur eine Blume oder eine Art von Baum oder eine Art von Tier und so weiter. Es gibt auch da die unterschiedlichsten Varianten. Und es ist so, manche gefallen einem, andere gefallen einem nicht so. Aber es ist gut, dass die alle da sind. Gott hat aber nicht nur entschieden, dass es eine männliche und eine weibliche Version von diesem Geschöpf Mensch gibt, sondern, und das ist natürlich noch relevanter und persönlicher, sondern er hat auch entschieden, ob du ein Mann oder ob du eine Frau bist. Und er hat uns keine Gründe dafür genannt, warum er sich so oder so jeweils entschieden hat. Aber auch da sagt er, was ich entschieden habe, ist gut, ist sehr gut. Und deswegen möchte ich schon am Anfang der Predigt sozusagen eine sehr tiefe, eine sehr persönliche Frage stellen. Kannst du das sagen? Es ist gut, dass ich ein Mann bin. Es ist gut, dass ich eine Frau bin. Für manche von euch ist das total einfach. Ihr habt ja nie drüber nachgedacht, das ist der Normalste von der Welt. So ist es halt. Für andere von euch, das heute so zu sagen, ist unmöglich. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Manche von euch können das heute sagen, aber erst nach einem jahrelangen Heilungsprozess. Es geschehen schlimme Dinge in dieser Welt, auch in jedem Leben von uns. Vieles davon hat nichts damit zu tun, ob wir nun Jungen oder Mädchen, Männer oder Frauen sind. Wenn du einen Fahrradunfall hast oder vom Baum fällst und dir Handgelenk brichst, dann ist es blöd, egal ob du Mädchen oder Junge bist. Wenn sich deine Eltern scheiden lassen oder ein Elternteil Alkoholiker ist oder deine Eltern die Arbeitsstelle verlieren, dann ist das blöd und schwierig und richtig herausfordernd, egal ob du Junge oder Mädchen bist. Aber es passieren auch schlimme Dinge in diesem Leben. Die sind dir nur passiert, weil du Mädchen oder Frau oder weil du Junge oder Mann bist. Und da liegt natürlich für uns diese Schlussfolgerung nahe, es wäre besser, wenn es nicht so wäre. Wäre besser, wenn das ganze Konzept vielleicht nicht geben würde. Es wäre besser, wenn ich anders wäre. Und diese Erfahrungen, die sind real, und wir laden auch immer ein, sich die anzugucken, die aufzuarbeiten, einen Weg der Heilung zu gehen. Aber wir laden auch ein, nicht diese negativen Erfahrungen zu nehmen als Motivation dafür, Gottes Geschichte, Gottes Absichten prinzipiell mit den Menschen umschreiben zu wollen. Gott hat sowohl entschieden, dass es Männer und Frauen ganz allgemein gibt, aber auch, dass du eine Frau oder ein Mann bist. Und am Anfang hier so die Ermutigung, diese Wahrheit, diese Realität so aufzunehmen in deinem Leben. Und vielleicht mal anzufangen, überhaupt darüber zu reden, warum das für dich so herausfordernd ist, mit einer Person, die du schätzt, wo du dich sicher fühlst, wo du weißt, da kriegst du nicht gleich gute Ratschläge um die Ohren, sondern die einfach eine Person, die zuhört. Vielleicht aber auch ein Thema in der Seelsorge, in der Therapie. Mit dem Ziel, dass wir sagen können, danke Gott, dass ich eine Frau bin. Oder danke, dass ich ein Mann bin. Danke, dass ich so bin, wie ich bin. Wenn ich das so sage, dann muss ich gleich eigentlich zum zweiten Punkt hingehen, weil wenn wir das so sagen, dann kann man das auch mit einer falschen Motivation sagen. Ich kann ja auch das ganz arrogant sagen und sagen, liest man so, boah, danke, dass ich ein Mann bin und damit noch danke, dass ich keine Frau bin, das ist ja die Katastrophe. Oder du kannst sagen, danke, dass ich eine Frau bin und gut, dass ich kein Mann bin, weil Männer sind ja richtig schlimm. So ist es nicht gemeint, das gucken wir uns gleich an, weil Mann und Frau gleichwertig sind. Ich möchte aber nochmal diesen Punkt, dass das, was Gott geschaffen hat und wie du bist, dass es gut ist, möchte ich noch eine Schlussfolgerung. Wenn das stimmt, dann liegt da meines Erachtens eine ganz große Entlastung drin. Das bedeutet, du musst deine Weiblichkeit und deine Männlichkeit nicht beweisen. Das ist ja eine große Diskussion, ne? Was ist wahre Männlichkeit, was ist wahre, echte Weiblichkeit. Das haben wir so auch in christlichen Kreisen, ne? Was ist eine gute christliche Frau, was ist ein guter christlicher Mann. Und sobald man da so einsteigt, merkt man, war das biblisch gar nicht so einfach zu klären. Und das ist völlig überlagert mit so kulturellen Vorstellungen darüber, was nun echt männlich und was nun echt weiblich ist. Und sobald man denn da nicht so reinpasst, dann hat Mann oder Frau, dann fühlen wir uns ganz schnell minderwertig oder wir denken, wir stimmen was nicht, wir gehören nicht dazu. Manche haben sogar richtige Schuldgefühle, ich bin dann irgendwie ungehorsam Gott gegenüber oder wie auch immer. Wenn es aber stimmt, dass es erstmal gut so ist, wie du bist, dann heißt das, du musst dich nicht beweisen. Du musst es nicht rechtfertigen, so wie du bist. So wie du bist, bist du eine vollwertige Frau oder ein vollwertiger Mann. Du musst nichts beweisen, nichts rechtfertigen, musst auch nichts erklären. Und ich finde, da liegt eine ganz große Freiheit drin. Zurück zu diesem Seminar, da 1992. Während der Vorbereitung über diese Geschlechtsstereotype habe ich festgestellt, dass ich total untypisch bin für einen Mann. Ich bin total unmännlich, wenn es um Sprachbegabung geht. Da bin ich nämlich überdurchschnittlich begabt und hänge auch viele Frauen ab. Sehr unmännlich. Ich bin leider aber auch völlig unterdurchschnittlich und untypisch begabt, was das räumliche Denken und das räumliche Vorstellungsvermögen betrifft. Da hängen mich auch die meisten Frauen ab. Und ich kann ohne Scham und Scheu sagen, meine Frau ist die wesentlich bessere Einparkerin. Und wenn es darum geht, ein Regal gerade anzubringen, dann ist meine Frau da wesentlich besser als ich. Aber tatsächlich war das nicht so, dass ich dann diese Ergebnisse hatte, oh mein Rüdiger, mit deiner Männlichkeit stimmt ja wirklich irgendwas nicht. Sondern so what? Okay, so what? Für das, was Gott wichtig ist in dieser Welt, ist es völlig, völlig egal. Ne? Oder wie emotional man ist, wie sachlich man ist, ne? Wie pragmatisch man ist. All diese Sachen aus Gottes Sicht hat nichts damit zu tun, was wahre Männlichkeit oder wahre Weiblichkeit definiert. Und erst wenn wir das klar haben, erst wenn diese Grundlage gelegt ist, dann können wir anfangen, uns mit diesen wirklich schwierigen Fragen auseinanderzusetzen, ob es tatsächlich etwas gibt, was Gott in uns reingelegt hat, an Rollen, an Aufgaben, an Wesensmerkmalen, an Bedürfnissen, an Sehnsüchten, die jetzt typisch männlich oder typisch weiblich sind, oder ob das doch eigentlich, ob da nichts festgelegt ist und ob das alles kulturell bedingt und konditioniert ist. Auf der Grundlage kann man sich diese Fragen stellen. Wenn man diese Grundlage nicht hat, würde ich vorstellen, lässt man Finger von diesen Fragen, weil dann führt man nur zu Verletzungen. Gut, ich komme zurück zu dieser Frage, zu diesem Gebet. Danke Gott, dass ich ein Mann bin. Danke Gott, dass ich eine Frau bin. Und das führt eben zu diesem nächsten Punkt, dass die Bibel macht klar, dass wir gleichwertig sind. Mann und Frau sind gleichwertig. Wir können das nicht beten in einer Art und Weise, ha, ich habe ja Glück gehabt sozusagen. Puh, gut, dass Gott so entschieden hat. Ich bin eben besser als die Hälfte der anderen Menschen. Wir lesen nochmal diesen Vers, 1. Mose 1, 27. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, ist eine totale Ehre und bedeutet mindestens zweierlei. Erstens dieser Ausdruck, wir sind wie Gott, natürlich nicht komplett, aber in entscheidenden Punkten unseres Personenseins sind wir wie Gott. Und das andere, was das ausdrückt, Mann und Frauen repräsentieren gleichermaßen und zusammen Gott. Nicht mal von den mächtigen Engeln wird gesagt, sie sind im Ebenbilde Gottes geschaffen. Und als ganz einfache Basic-Grundfolgerung ist, dass der Schöpfungsbericht sagt, Mann und Frau sind völlig gleichwertig, sie sind beide vollwertig und sie sind gleich wichtig im Angesicht Gottes, aus Gottes Perspektive für diese Welt. Und bei dem Thema Ebenbildlichkeit ist es total wichtig, wenn wir im Bilde Gottes geschaffen sind, dass wir uns bewusst machen, dass Gott sich in drei Personen offenbart, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, wir haben in der Gottheit, in der Trinität eben schon ein Vorbild davon, wie das aussieht mit dieser Ergänzung. Und die sind auf alle Fälle alle gleichwertig. Die drei Personen der Gottheit, die sind auch gleichwürdig. Und dennoch haben sie ein bisschen unterschiedliche Aufgaben und Rollen und tun verschiedene Dinge. Und die sind auch nicht gegeneinander austauschbar. Und sie handeln, reden, lieben und regieren immer in perfekter Ergänzung und Übereinstimmung. Und das führt uns jetzt zu diesem nächsten Punkt, nach gut und gleichwertig. Und das ist so der Schwerpunkt. Da geht es eben, es muss gemeinsam sein. Ich möchte zwei Verse vorlesen aus 1. Mose 2, immer noch im Schöpfungsbericht. Da lesen wir Folgendes. Dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und da rief der Mensch, Adam, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Isha heißen, Frau. Das Ish sind so die Worte da aus dem Urtext da. Sie soll Isha heißen, Frau, denn sie kam vom Ish, dem Mann. So, und es ist total interessant, wenn man sich jetzt mal die Auslegungsgeschichte dieses Verses in der Theologie anguckt, dann merkt man, dass es ganz oft dieser Fokus hat, eben auf dieses Vergleichende. Wer ist besser, wer ist schlechter und so weiter. Und dieses Gemeinsame wird aus den Augen verloren und deswegen verpasst man meines Erachtens die Hauptaussage dieser Sätze. Also, traditionell, auch geholfen durch Luthers Übersetzung mit dem Wort Hilfe, da wurde aus der Frau die Gehilfin. Und in meiste Zeit, so der Menschheitsgeschichte, war es eben so, der Mann war gesetzt, der Mann war wichtig und die Frau war auch irgendwie da und sollte dem Mann irgendwie unterstützen und helfen bei dem Auftrag des Mannes. So. Und dann hat man aber entdeckt, natürlich auch so im Zuge des Feminismus und neuere Forschungen, und hat gesagt, jetzt wird ja dem Wort Hilfe, was da steht, gar nicht gerecht, sondern das ist ein sehr breites Wort und das Wort wird sogar auch für Gott angewendet. Und da ist dann so, die Frau ist eigentlich wie Gott und die Frau ist viel besser und die Frau ist viel kompetenter und die Frau ist die Krone der Schöpfung und der Mann ist so ein armes Würstchen und der kriegt allein überhaupt nichts hin und die Frau ist eigentlich die Tolle. So. Diese Auslegung gibt es in der Bandbreite und meines Erachtens ist so, es geht hier überhaupt nicht über die Stärke oder Schwäche der Frau und was für eine arme Wurst der Mann nun ist oder nicht. Sondern die Hauptaussage ist, Alleinsein ist nicht gut und wir brauchen Ergänzung. Darum geht es hauptsächlich. Okay, man könnte sonst übersetzen, was dieser Satz eigentlich ausdrücken will, ist Adams Begeisterung, absolute Begeisterung, dass er sagt, endlich habe ich eine Partnerin auf Augenhöhe. Endlich ist da jemand, mit dem ich gemeinsam das Leben gestalten kann. Und wichtig ist, dass das nicht nur für Ehepaare gilt. Wir lesen das immer nur so auf Partnerschaft bezogen, sondern das ist ein Prinzip, was sich durch die ganze Schöpfung und auch durch alle Lebensbereiche sich durchzieht. Mann und Frau sollen sich auf Augenhöhe ergänzen. Und dieses gemeinsame Miteinander, wenn ihr so wollt, diese Teamarbeit auf Augenhöhe, regelt Gott nach einem Prinzip, das in der gesamten Schöpfung wirkt, was wir gesehen haben, was auch in der Trinität wirkt, und das ist das Prinzip der Ergänzung. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann muss auch klar sein, dass Ergänzung nur funktioniert, wenn die einzelnen Teilhaber oder die Leute, die sich da ergänzen wollen, wenn die unterschiedlich sind. Wenn die nämlich alle gleich sind, passiert nicht viel an Ergänzung. Da kriegt man nämlich von dem Gleichen immer mehr, aber es gibt keine Ergänzung und entsteht keine Frucht, keine Produktivität. Und Ergänzung ist Gottes Freude, Dinge zusammenzufügen, die anscheinend erstmal sehr unterschiedlich und vielleicht sogar gegensätzlich sind, aber die eben nicht alleine, sondern nur zusammen Gottes Schöpfungsabsichten erfüllen können. Und es zieht sich durch den ganzen Schöpfungsbericht. Na, der Geist schwebte da am Anfang. Also wir haben erstmal Geist und Materie. Okay? Wir haben Himmel und Erde. Und am Ende der Bibel wissen wir, was kommt? Neue Himmel und neue Erde. Wir haben Land und Meer, wir haben Tag und Nacht, wir haben Gott und Mensch und wir haben eben auch Mann und Frau. Gottes Absicht, Gottes Freude ist das Ergänzungsprinzip in dieser Welt. Jetzt ist das ein total schönes Prinzip, aber sobald man anfängt, versucht, das zu leben, merkt man, wie anstrengend es ist und wie spannungsgeladen. Und es liegt nicht daran, dass Gott sich da was ausgedacht hat, was für uns so nicht gut ist, sondern Gott sagt, nee, das ist richtig gut und ich helfe euch auch gerne, dass ihr das hinkriegt. Aber kurz nach dem Schöpfungsbericht lesen wir weiter und da ist was ganz Schlimmes in der Menschheitsgeschichte passiert, was auch jeden von uns bis heute noch beeinflusst, der sogenannte Sündenfall. Das ist diese fatale Entscheidung des Menschen, eben nicht mit Gott vertrauensvoll zusammen die Welt nach Gottes Vorstellung zu gestalten, sondern unabhängig von Gott nach unseren eigenen Vorstellungen. Und es hat schlimme Auswirkungen, ne? Es führt so in den Misstrauen erstmal Gott gegenüber, Ungehorsam führt dann, dass wir zum Tode verurteilt werden. Und ich lese mal so ein paar Konsequenzen, die da beschrieben werden im dritten Kapitel von Mose. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Das ist eine absolute Dramatik. Vorher Gott und Mensch war zusammen, die Menschen waren nackt, die waren unbekümmert, die haben Gott vertraut, die haben sich gegenseitig vertraut. Und jetzt haben sie gemerkt, sie wollten Gut und Böse selber definieren, sie wollten Gut und Böse und Ethik quasi unabhängig von Gott definieren und merken, das endet in einer Katastrophe. Und sie schämen sich und sie haben Angst und sie verstecken sich vor Gott. Und das Einzige als erste Lösung, gibt nachher noch eine bessere in Christus, aber als erste Lösung erstmal, okay, wir müssen uns trennen. Ne? Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Und jetzt müssen wir, du und ich, wir alle zusammen quasi dieses Miteinander von Mann und Frau jenseits von Eden gestalten. Aber, nochmal wieder zum Bericht, bei der Auswirkung von Sünde sehen wir das Gleiche wie beim Schöpfungsbericht. Das ist das gleiche Grundmuster. In den meisten Auswirkungen auf uns gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Die haben beide Angst, die schämen sich beide, finden es beide nicht toll, dass sie nackt sind, sie sind beide, haben Schwierigkeiten, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, beide versuchen sie, die Schuld von sich wegzuschieben und so weiter. Ganz ähnlich. Aber in manchen Bereichen hat es auch unterschiedliche Auswirkungen, da sind sie eben unterschiedlich und das hat hauptsächlich was mit den unterschiedlichen Körpern zu tun, mit den unterschiedlichen, sag ich mal, somatischen, biologischen Voraussetzungen. Dazu gäbe es jetzt natürlich wahnsinnig viel zu sagen und ich gehe davon aus, dass wir auch nochmal so ein TU Connect zu diesem Thema machen. Aber grundlegend jetzt erstmal so als absolute Basis ist festzuhalten, Mann und Frau sind gleich gut und gleich schlimm. Okay? Wir teilen uns die Ebenbildlichkeit Gottes, aber wir teilen uns auch zu gleichen Teilen den Status des Sünders und wir sind im gleichen Ausmaß erlösungsbedürftig. Kein Unterschied. Wenn du so ein bisschen in die Theologiegeschichte reinguckst, da denkst du manchmal, was du so über die Frau liest und so, dann denkst du, boah, die war ja richtig schlimm. Und man könnte so denken, boah, Jesus ist zwar für die Menschen gestorben, aber 80% eigentlich für die Frau und 20% auch für die Männer, die waren auch nicht so ganz toll. Das hat sich so in den letzten 50 Jahren komplett gedreht. Ne? Da sind die Männer die Buh-Männer. Und da denkst du wirklich, boah, dass Christus sterben müsste für Menschen und für diese Welt, 80% Männer. Ja, und die Frauen waren jetzt auch nicht perfekt, vielleicht noch ein bisschen so. Ne? Und du weißt, nee, Quatsch. Gott, Jesus ist 100% gestorben für Männer und für Frauen und ist 100% auferstanden für Männer und für Frauen. Kein Unterschied. Und es führt mich zum letzten Punkt. Wie gestalten wir jetzt dieses Prinzip, auch als Gemeinde, dieses Prinzip des Gemeinsamen, der Ergänzung, und deswegen das letzte Adjektiv, gottesfürchtig. Wie kriegen wir das hin? Nur mit einer guten Portion Gottesfurcht. Was meine ich damit? Unsere Gesellschaft tut ja jetzt schon lange anscheinend alles, um unabhängig zu werden von Gott. Ne? Das ganze Thema Emanzipation hat was total Gutes, es ist eine Freiheitsbewegung. Aber es hat leider den Schwerpunkt bei uns auf Freiheit von, weg davon und nicht Freiheit zu, so etwas Guten. Und wir sind geprägt davon, dass wir Menschen uns eigentlich befreien wollen, unabhängig sein wollen von Gott. Und im zweiten Schritt sehen wir dann eben, dass auch Mann und Frau unabhängig voneinander sein wollen. Und in der Geschichte, in der meisten Zeit, war es den Männern leider vorbehalten, dass sie das so leben konnten. Und die Frauen hatten aus verschiedenen Gründen so ein größeres Abhängigkeitspotenzial. Und die Männer eben sehr entschieden haben, was sie so wollten oder nicht wollten. Und zur Not kriegten die das auch alleine hin. Jetzt haben sich unsere kulturellen Bedingungen so geändert, dass auch die Frauen unabhängig leben können und alleine klarkommen. Und dann kommt es immer so, na, was kann der eine, was kann der andere, wo ist der andere besser, wo ist die andere besser, wer muss leiten, wer muss folgen und so weiter. Ein Machtkampf auf jeder Ebene. Und aus dem Miteinander ist bis heute eigentlich ein Nebeneinander, das wäre, ne, das ist schon okay, aber oft auch ein Gegeneinander geworden. Aber eigentlich soll es weder nebeneinander noch gegeneinander, soll es ein Miteinander werden. Und jetzt ganz zum Schluss, ganz praktisch die Frage an uns als Glaubensgemeinschaft, so als Gemeinde, aber auch für jeden und für jede von euch für den Alltag. Das heißt, wie leben wir dieses Ergänzungsprinzip wirklich? Wie ist da unsere Grundhaltung? Worauf müssen wir da achten? Was war Jesus da wichtig? Und da springen wir jetzt ins Neue Testament und ich möchte euer Augenmerk auf ein Wort lenken, was wir in der Regel überlesen und was so bei uns beim Bibellesen in der Nachfolge unter die Kategorie nett fällt. Man liest es so und denkt, na, ist ja ganz nett und ist schön, das hört sich auch ganz gut an, ist bestimmt auch nicht falsch und wenn es passiert, ist auch mal schön. Aber wir nehmen es nicht richtig ernst. Und wir tun nicht alles daran, dass der Geist uns befähigt, das zu leben. Obwohl, und das ist interessant, dieses Wort zieht sich wirklich, ich habe jetzt nicht geguckt, ob es in allen Briefen war, es zieht sich durch fast alle Briefe, auch von verschiedenen Autoren im Neuen Testament. Es ist so ein ganz wichtiges Wort, was das Miteinander in der Gemeinde prägen soll. Und die Herausforderung merkt man jetzt, wenn wir das mal ganz bewusst anwenden auf unser Miteinander zwischen Mann und Frau. Man kann es auch noch auf die anderen Kategorien, arm und reich, ne, oder verschiedene Nationen, kulturelle Prägung und so weiter, aber wir machen es jetzt mal für Mann und Frau. Und das Wort, was ich meine, ist einander. Einander. Das heißt, das Ergänzungsprinzip soll gelebt werden mit der Hilfe von diesem Einander. Was meine ich damit? Es gibt, ich glaube, 25 oder 30 verschiedene Bibelstellen, die habe ich jetzt auch hier nicht alle extra aufgeführt. Ne, wenn ihr das Wort einander eingibt, sozusagen Online-Konkordanzen und Neues Testament, da findet ihr die alle, ist recht einfach. Und ich fange mal an, was wir einander nicht tun sollen. Und stellt euch mal vor, in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, würden wir jetzt mal, ob Christ oder nicht, so miteinander leben als Mann und Frau. Wir wären in einer völlig anderen Welt. Also, was sollen wir nicht einander tun? Steht, wir sollen einander nicht beneiden. Wir sollen einander nicht provozieren. Und wir sollen einander nicht richten. Wow. Ich denke bei diesem, wie schnell passiert das bei Mann und Frau und so weiter, dass wir sagen, ah, wie können die nur. Und wir sehr unsensibel und unfreundlich einander provozieren, wie auch immer. Und auch einander beneiden. Einer ist dann doch besser als der andere und ich wünschte, ich wäre. Nee, ganz deutlich. Wir sollen einander nicht beneiden, nicht provozieren und nicht richten. Jetzt aber positiv, wie sollen wir als Mann und Frau miteinander umgehen? Im Einzelfall, ich mit jeder Frau, der ich hier begegne und wir insgesamt als Männer und Frauen. Wir nehmen einander an und nämlich erstmal so, wie wir sind. Wir dienen einander. Wir ertragen einander in Liebe. Ne, dieses ganze Gerede von wir sollen einander lieben und so weiter, das kann man ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad sich so anhören, weil dann immer gleich so romantische Vorstellungen von Friede, Freude, Eierkuchen auftreten. Und wenn du ein bisschen länger in irgendeinem Beziehungsgeflecht warst, nein, die Bibel ist total realistisch und oft ist so, wir ertragen einander in Liebe. Okay, mehr geht nicht. Aber das sollen wir. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Wir achten den anderen höher als mich selbst oder ich achte die andere höher als mich selbst. Zieht sich durchs ganze Neue Testament. Wir ordnen uns einander unter. Das ist total spannend, dieses Konzept. Weil zum Beispiel jetzt gibt ja da immer verschiedene Ebenen unserer Existenz. Und das ist immer die Frage, wie machen wir das denn eigentlich? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir mal unsere Gemeindehierarchie einfach organisatorisch angucken, bin ich ziemlich weit oben und ihr alle seid ziemlich weit unten. Das heißt, da wird es viele Dinge geben, irgendwie, wo ihr euch natürlicherweise unterordnet, einordnet irgendwie. Und gleichzeitig, an mehreren Stellen werde ich persönlich aufgefordert, dass ich mich jeder Frau hier unterordne. Was bedeutet das? Es bedeutet für mich auf alle Fälle, dass ich eine Grundhaltung auch jeder Frau einnehmen muss, die mich radikal davon wegbringt, irgendwie zu denken, ich wäre irgendwie besser oder hätte irgendein natürlicheres Recht oder irgendwas hier mehr zu bestimmen, sondern auf einer ganz menschlichen, geistlichen Basic-Ebene, wenn es jetzt nicht um Entscheidungen vielleicht geht, die ich als Pastor treffen muss, bin ich aufgefordert, mich jeder von euch unterzuordnen. Wir vergeben einander. Wie viel Schuld haben wir schon angerichtet an uns, gerade auf dem Thema Mann und Frau? Wir vergeben einander und das finde ich auch spannend, gerade in Bezug auf Mann und Frau, wir ermahnen einander, lügen einander nicht an und sagen uns die Wahrheit. Das ist auch cool. Es ist schon total schwierig, überhaupt Leute zu ermahnen heutzutage. Welches Recht habe ich, dir zu sagen, Mensch, ich denke aus meiner Sicht, aus Gottes Perspektive, könntest du mal überlegen, dass so. Und jetzt komme ich noch als Mann und sage dir das als Frau, da sagst du, wuff. Oder du kommst zu mir als Frau und ich sage, oh ja, wir mahnen einander. Ja, wir sagen einander die Wahrheit. Aber natürlich wieder in, ich sage dir die Wahrheit und ermahne dich und ordne mich dir gleichzeitig unter. Und wir merken, diese ganzen Prinzipien sind absolut evangeliumsgemäß. Die kommen direkt von Gott. Warum wissen wir das? Wir selber schaffen das nie. Für uns Menschen, wir sagen, völlig unmöglich. Wir werden elend daran scheitern, immer und immer wieder. Aber wenn der Geist kommt, wenn Gott selbst in unser Leben kommt, wenn er uns verändert, wenn wir uns 7 mal 70 mal vergeben, wenn wir 77 mal aufstehen und sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden, ich weiß nicht, aber Heiliger Geist, komm, befähige mich dazu, zu etwas zu leben, wozu ich selber völlig unfähig bin, dann entsteht Leben aus den Toten. Dann entsteht eine heilsame Gemeinschaft. Dann kann Gott wirken in dieser Welt und zwar immer und überall. Nicht nur hier in uns als in unserer Gemeinde, auch in unseren Familien, unseren Freundschaften, bei der Arbeit, bei der Hobby, Gesellschaft, wenn ich Tennis spiele. Natürlich will ich den anderen schlagen. Ich will gewinnen. Aber gleichzeitig will ich mich ihm unterordnen. Ich will diesen dennoch höher achten als mich selbst. Gute Challenge. Für mich unmöglich, aber nicht für den Heiligen Geist. Und das führt mich zurück zu dieser Frage. Was ist eine echte Frau oder ein echter Mann? Was ist wahre Männlichkeit und wahre Weiblichkeit aus Gottes Sicht? Natürlich gäbe es da noch ein bisschen mehr zu sagen als das, was ich jetzt sage. Aber das, was ich jetzt sage, ist das Allerwichtigste und Grundlegende. Und ich würde sagen, die Antwort heißt ganz schlicht, wenn Männer und Frauen nach Gottes Geboten leben. Oder anders ausgedrückt, wenn Männer und Frauen sich entscheiden und den Heiligen Geist um Hilfe bitten, Gott zu lieben und seinen und ihren Nächsten wie dich selbst. Oder vielleicht noch radikaler, Gott zu lieben und deinen Nächsten so, wie Jesus dich liebt. Man kriegt ja als Pastor und als Pastoren immer mal wieder Feedback. Die Gemeinde ist recht nett, wir kriegen relativ viel Feedback, auch positives Feedback, manchmal auch negatives. Aber ich habe vor einigen Wochen, vor ein paar Monaten mit eins ein ganz, ganz schönes Feedback bekommen, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar war es von einer Leiterin, einige Jahre bei uns in der Gemeinde, war, mitgeleitet hat auf verschiedenen Ebenen und aus verschiedenen Gründen hat sie die Gemeinde jetzt verlassen. Alles gut, alles gute, richtige Gründe, nicht im Streit und so. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was hast du an der Lukas-Gemeinde geschätzt? Und da sagte sie einige Dinge und sie sagte aber unter anderem, was ich total geschätzt habe und geliebt habe, war, dass alle ihr Pastoren mich mit absoluter Wertschätzung und Ehrerbietung behandelt habt und dass ich mich bei allen von euch vollkommen sicher gefühlt habe. Und es hat mich so gefreut, weil ich dachte, das ist ein Zeichen, dass Gott mit uns ist. Es ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist unter uns wirkt. Es ist nicht nur ein Zeichen, dass wir zufällig gerade ein paar nette Männer hier haben, sondern es ist ein Zeichen, dass Gott unter uns wirkt und eben das, was uns unmöglich ist, das, was wir nicht hinkriegen und keiner von uns würde die Hand wirklich für sich ins Feuer legen, es sei denn, Gott ist mit uns. Der Heilige Geist wirkt durch uns. Der Heilige Geist verändert uns so und zu dem, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Und es gilt natürlich nicht nur für uns Pastoren, sondern es gilt für uns alle. Und der Herr wirkt auch in uns allen. Gleicher Art und Weise. Amen. Ich möchte die Punkte jetzt nochmal vor der Anbetungszeit so zusammenfassen. Ne, dieses Ergänzungsprinzip, diese Vorstellung Gottes, ne, das ist richtig gut, basiert auf der Gleichwertigkeit von Mann und Frau, macht uns immer wieder bewusst, dass das Entscheidende ist, nicht wie gut wir einzeln sind, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir erkennen auch an, dass wir gleich betroffen sind von den Nöten bzw. von der Sünde, die uns immer wieder von Gott und voneinander trennen möchte. Und wir sind gemeinsam aufgefordert, gottesfürchtig einander so zu begegnen, wie Jesus das selbst vorgelebt hat, wie er sich das für uns wünscht. Und wir haben jetzt eine Anbetungszeit und das erste Lied möchte ich besonders denjenigen am Herzen legen von euch, die so Schwierigkeiten haben, sagen zu können, ist gut so, wie ich bin. Und vielleicht hat das nichts mit dem Thema Mann und Frau zu tun gerade, vielleicht seid ihr in einer anderen Lebensphase, wo du echt leidest, vielleicht an den Umständen, wo du vielleicht auch leidest an dir selbst, vielleicht aus anderen Gründen. Und da ist so ein Refrain und ich lade dich ein, den wirklich so anzunehmen für dein Leben, das wirklich zu glauben. Da singen wir, dein Lächeln strahlt über mir. Ne? Dass wir das glauben. Weil wir sind ja oft so, dass wir, ich kann selber nicht, ich mag mich ja selber nicht oft. Und aber diesen Punkten und so und dann drauf zu glauben und zu sagen, Gott nimmt uns als Vater nicht nur irgendwie an und erträgt uns, sondern freut sich richtig. Er lächelt über mir, er lächelt über dich und über mich und dass wir das so annehmen können. Ansonsten auch, wir haben einige Beter hier verteilt im Raum, die gerne für euch beten, vielleicht auch als Einladung, vielleicht gerade auch an Paare, dass ihr merkt, wir sind hier irgendwie so zusammen und wir leiden gerade so richtig an uns oder wir haben das mit dieser Ergänzung noch nicht so ganz geschafft oder auch überhaupt nur verstanden. Lasst für euch beten. Gebt dem Heiligen Geist Raum, dass ihr den nächsten Schritt da machen könnt. Aber vielleicht habt ihr auch ganz andere Themen. Sie beten natürlich auch für andere Themen. Nehmt das in Anspruch. Und wenn ihr den Eindruck habt, Gott möchte etwas sagen, nicht nur zu euch persönlich, sondern so als zu uns als ganzer Gemeinde, wenn du so einen Eindruck hast, dann komm zu mir und dann schaue ich, wo ich das so unterbringe, ob das hier im Gottesdienst Platz hat oder woanders. Das schaue ich dann. Genau, ich bitte euch schon mal aufzustehen und ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich danke dir für deine guten Gedanken in unserem Leben. Danke dir für deine guten Gedanken für mein Leben persönlich, für meine Familie, für meine Freundschaften, auch für diese Gemeinde. Es tut mir leid, Herr, dass ich so lange gebraucht habe und manchmal immer noch damit kämpfe, dieses Ergänzungsprinzip so ganz bejahen zu können. Ich bin so selbstzentriert aufgewachsen, so egoistisch. Mir war es immer so wichtig, besser zu sein als die anderen, was Besonderes zu sein. Mich immer um mich gedreht, andere vernachlässigt, andere verletzt. Herr, es tut mir leid. Und es geschieht bestimmt auch heute noch viel, viel häufiger, als mir lieb ist, Herr. Und das tut mir leid, aber ich will dir sagen, dass auf einer anderen Ebene, tieferen Ebene, ich mich so richtig freue darüber, über deine guten Gedanken. Danke für alle Heilung, die du schenkst. Danke, dass es nicht darum geht, dass wir hier den einen oder die eine haben, die so ganz besonders groß ist und toll ist, sondern dass wir wirklich gemeinsam unterwegs sind. Danke, dass wir uns nicht beweisen und nicht rechtfertigen müssen. Herr Jesus, in unserem Glauben an dich sprichst du uns Rechtfertigung zu, als Sünder. Und dafür danken wir dir. Wir wollen diese Rechtfertigung auch annehmen, als Mann und als Frau. Wir wollen nicht unsere ganze Energie darauf verschwenden, uns irgendwie beweisen, rechtfertigen zu müssen, anderen sein zu wollen, als wir sind. Und wir sagen, Herr, wir sind wir. Und wir sagen, danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns gebrauchst. alle, jeden und jede so, wie es dir Freude macht. Und so bete ich auch für uns als Glaubensgemeinschaft, dass du das wirklich schenkst, dass wir dieses Einanderprinzip auf jeder Ebene leben können. Heiliger Geist, dass du uns befähigst zu Dingen, die wir selber nicht hinkriegen. Und ich bete, dass Menschen dich dadurch erfahren. Ich bete, dass noch Hunderte und Tausende dich dadurch erkennen, dass Heilung in diese Welt und auch in diese Stadt kommt, in unser Land, Herr. Darum bitten wir dich und vor allem, Herr Jesus, dass du dadurch groß wirst, dass du geehrt wirst, dass wir runterkommen können von diesem Thron, auf dem wir sitzen und sagen, Herr, der Thron gehört dir allein. Alle Liebe, alles Vertrauen, alle Anbetung, alle Ehre letztlich gehört dir allein. Und das ist so schön. Und dafür danken wir dir, Herr. Amen.